Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wow, was war das mal wieder für ein Handballwochenende vom Allerfeinsten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich übrigens auch über neue Spender. Bei patreon.com/kreisab haben wieder ein paar zugeschlagen und ein Abo abgeschlossen. Wenn ihr das auch tun wollt, freue ich mich sehr darüber und wie üblich gibt's dann noch im Interview der Woche die Werbung ein zweites Mal. Nehme ich mir einfach raus. Aber ich wollte Danke sagen und das gehört sich so, finde ich zumindest. Worüber sprechen wir heute? Natürlich über den Knaller SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Es war ein emotionales, hitziges, aufgeladenes Spiel, aber ein fantastisches Spiel, wie ich finde. Und dazu eingeladen habe ich René Miller von der Volksstimme. Im zweiten Teil der Sendung schauen wir zurück auf die glorreichen Zeiten der SG Wallau-Massenheim. Das mache ich mit Rolf Bernardi, der ist mittlerweile pensioniert, aber damals hat er den Verein hautnah begleitet. Und im Interview der Woche mit dabei ist Yves Kunkel von der MT Melsung. Er wechselt, obwohl er sich im besten Alter befindet, in die vierte Liga. Warum er das tut, das bespreche ich mit ihm am Ende der Sendung. Und heute diskutieren wir beispielsweise nicht über das Topspiel der Handball-Bundesliga Frauen zwischen Borussia Dortmund und der SG BBM Bietigheim. Da gab es einen klaren Sieg der Gäste und die sind jetzt eigentlich nicht mehr einzuholen und werden die Meisterschaft klar machen, spätestens mit dem nächsten Spiel dann auch offiziell. Und dann haben wir noch ein Topspiel gehabt in der zweiten Liga, Gummersbach gegen Nordhorn. Hätte ich auch drüber sprechen können. Gummersbach hat mit 10 Toren gegen Nordhorn gewonnen und wird aufsteigen. Das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Also da muss schon ein absoluter Einbruch erfolgen, damit das schief geht. Und Nordhorn käbelt sich jetzt mit dem ASV Hamm-Westfalen so ein bisschen um den zweiten Platz. All das kein Thema heute. Tut mir leid. Die Zeitplanung bei mir macht es leider nicht anders möglich. Aber immerhin sprechen wir ja über das Spiel der Spiele vom vergangenen Wochenende. Magdeburg gegen Füchse. Und wie eingangs angekündigt, tue ich das mit René Miller. Grüß dich, René. Hallo.
Ich grüße. Hallo.
Ich habe es gesagt, es war ein hitziges, aufgeladenes, emotionsreiches Spiel, was wir da gestern gesehen haben in der Getik Arena. Zunächst mal zur Stimmung, ja, so stellen wir uns das vor.
Das ist richtig, auf jeden Fall. Und man kann eigentlich auch sagen, dass das den SCM auch noch im entscheidenden Moment dann wirklich Flügel verliehen hat und die Zuschauer wirklich einen großen, großen Anteil daran hatten, dass der SCM dieses Spiel bei 4 Toren Rückstand 10 Minuten vor Schluss noch gedreht hat.
Absolut, denn da kochte die Halle förmlich über, als der SCM dann seinen eigenen Lauf hingelegt hat. Aber lass uns natürlich vorne anfangen. Es war zunächst eine sehr ausgeglichene Partie und die Hans-Lindberg-Show.
Ja, ja, das war es auf jeden Fall. Ich glaube, von den ersten 8 Toren hat er 7 Mal getroffen, davon regelmäßig 7 Meter. Also das war schon sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Und ja, und da hat der SCM richtig Probleme gehabt. Das hat Bennett Wiegert nach dem Spiel natürlich auch gesagt, dass die Füchse den SCM vor große Probleme gestellt haben und auch vor mentale Probleme. Aber gut, die Jungs haben es dann halt trotzdem noch irgendwie gelöst.
Du darfst da gerne ins Detail gehen. Welche Probleme hat er genau gemeint und wie hat er das auch mit den mentalen Problemen gemeint?
Ja, weil der SCM hat halt hinten Lindberg nicht in den Griff bekommen und vorne, ja, waren ein paar Fehler, wo nicht jeder Angriff abgeschlossen werden konnte. Ja, und es ist ja noch irgendwie im Kopf bei den Spielern gewesen. Letzte Woche dieses verlorene Pokalfinale. Kiel hat momentan einen Lauf. 6 Punkte Vorsprung klingt nach einem dicken Polster. Wenn sie gegen die Füchse verloren hätten, wären es nur noch 4 gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, dass der SCM jetzt das 4. innerhalb von 8 Tagen das 4. Topspiel bestreiten musste. Also das Halbfinale gegen Erlangen beim Final Four im Pokal, dann das Finale gegen Kiel, dann die Reise nach Nord. Und jetzt die Füchse und Nord ist ja am Dienstagabend ja schon wieder der Gegner. Also das ist schon kräftezehrend.
Das kann man wohl so sagen und die Füchse hatten einige Zeit frei und das haben sie in der ersten Phase des Spiels auch gezeigt, dass sie frischer waren als der SCM. So wirkte es zumindest auf mich.
Ja, aber das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja bei rund 3 Wochen Pause ja nun nicht jetzt irgendwie überraschend und ja, und sie haben sich natürlich auch auf den SCM gut eingestellt.
Was man auf jeden Fall sehen konnte, und das war ja im Pokalfinale gegen den THW Kiel auch ähnlich, René, dass der SCM Probleme hatte im Positionsangriff. Sie sind nicht so zu ihren Chancen gekommen und wenn, dann haben sie sie auch teilweise mal liegen lassen. Milo Saveljev hat auch ein gutes Spiel gemacht, ein überragendes Spiel, um ehrlich zu sein. Also wenn man sich die Statistik anguckt von Milo Saveljev, dann fragt man sich, wie die Füchse am Ende das Spiel verlieren konnten.
Ja, Milo Saveljev hatte 15 Paraden, Jannik Rehn hatte 12 Paraden, was da auch nicht so schlecht ist. Aber Jannik hatte halt in den entscheidenden Momenten, also in der Crunch-Time, hat er 3 Paraden am Stück hinten gehabt. Und das war natürlich spielentscheidend, wie man immer so schön sagt. Ein Torwart ist dann wichtig, wenn er die Bälle zum entscheidenden Moment hält.
In der Anfangsphase war das eben Dejan Milosavljev, der dazu beigetragen hat, dass der SCM ein bisschen angefangen hat nachzudenken. Und müssen wir eigentlich über Omar Ingi Magnusson sprechen, weil er hat natürlich immer überragend gespielt. Jetzt spielt er nur noch normal, weil er ein bisschen überspielt ist vielleicht oder weil er sich zu viele Gedanken macht?
Das ist ja immer das Ungerechte im Sport. Er hat natürlich das Level sehr, sehr, sehr hochgelegt. Und wenn er jetzt mal ein bisschen so in die Normalität kommt, dann wird gleich geguckt und gefragt, was ist jetzt mit Oma Ingi Magnusson los? Aber das sollte man ihm auch mal zugestehen. Der powert seit, ja, weiß ich nicht, wenn man noch die EM mit dazu nimmt, powert der seit 8 oder seit 10 Monaten durch. Und das kostet natürlich auch Kraft. Und wenn er plötzlich mal nicht jetzt irgendwie 8 oder 9 Tore wirft, dann guckt schon jeder und sagt, ist der in der Krise? Nee, ich glaube, ist er nicht, aber das Gute ist ja beim SCM, oder der Vorteil ist beim SCM, dass dann halt ein paar andere Spieler in die Bresche springen können, wie zum Beispiel Gisli Christiansson, der das natürlich gerade zum Ende des Spiels überragend gemacht hat und ein entscheidender Matchwinner war. Und für ihn natürlich persönlich auch so eine Geschichte im Sport, die es immer wieder gibt, weil er hatte sich ja beim letzten Spiel gegen die Füchse an der Schulter verletzt, musste aus der Halle direkt in die Klinik gefahren werden. Ja, und nun stand er da und hat, weiß ich nicht, hunderte von Autogrammwünschen und Fotowünschen nach dem Spiel erfüllen müssen bei den Fans.
Er hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht, wie ich finde, ist immer in diese Lücken reingegangen und wir werden natürlich über eine entscheidende Szene am Ende mit seiner Beteiligung noch sprechen. Hat er das Siegtor gemacht, mehr oder weniger. Und ja, du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass natürlich der SC Magdeburg auch andere Spieler hat, die dann in die Bresche springen können. Da habe ich aber eine Nachfrage, was Kai Smietz angeht. Der hat ja auch eine überragende Europameisterschaft gespielt und nach der EM kam er auch beim SC Magdeburg ganz gut in Tritt, also hat dann auch ein paar mehr Spielminuten bekommen. Warum bekommt er denn aktuell so wenige? Denn ich habe das Gefühl, kommt er auf die Platte, macht er 1-2 Fehler, wird er wieder runtergenommen und ist irgendwie kontraproduktiv, weil ja Magnusson jetzt auch nicht in der Form vom Herbst ist.
Ja, aber die Frage müsste natürlich Bennett beantworten, weil Bennett hat natürlich da einen Plan und wird sich dabei was denken. Deshalb ist es schwierig jetzt zu sagen, ja, warum spielt er nicht länger? Aber er wirkt natürlich auch momentan jetzt nicht so selbstbewusst, dass er sagt, pass auf, Oma Ingi Magnusson, den kannst du auch mal jetzt 10 Minuten draußen lassen. Andererseits hast du vollkommen recht, wenn du natürlich nicht spielst, kommt das Selbstvertrauen natürlich auch nicht unbedingt automatisch zurück. Gut, gestern kam er ins Spiel, weil Magnusson eine 2-Minuten-Strafe absitzen musste, kam Kai Smits ins Spiel für einen 7-Meter, den hat er natürlich verworfen gleich und das war natürlich ein Problem, weil er natürlich dann nicht mit breiter Brust zur Bank zurückkam, sondern eher mit hängendem Kopf und das spielt natürlich dann auch mit einer Rolle.
Absolut. Eine für mich wichtige Entscheidung von Bennett Wiegert war, nach gut 20 Minuten, glaube ich, Piotr Rabkowski einzuwechseln, der auch schon in Nantes dann erst zur Pause gekommen ist und die Deckung massiv stabilisiert hat. Das war zumindest mein Eindruck, also in Nantes ganz extrem, aber jetzt auch bei diesem Spiel hier, er kam rein und auf einmal steht die Defensive und Magdeburg kommt besser ins Tempospiel. Hast du das in der Halle auch so empfunden?
Ja, das ist richtig, aber das zeichnet ja den SCM ja auch aus, dass du mit mehreren Formationen und mit mehreren Varianten spielen kannst und das ist ein wichtiges Fundament, warum der SCM so weit oben steht und auch im Europacup und im DHB-Pokal so erfolgreich war.
Ich finde, das ist auch dann nochmal ein Faustpfand, wenn man eben so wechseln kann, kann man sich natürlich auch drüber streiten, ob man ihn dann nicht von Anfang an spielen lassen sollte, damit man direkt in dieses Tempospiel kommt und den Gegner sozusagen überrollt. Blicken wir in die zweite Halbzeit und du hast es ja eben schon angedeutet, in der 50. Minute lag der SCM mit 4 Treffern zurück. Die Füchse hatten sogar noch Ballbesitz, aber haben nicht auf +5 erhöht und das wahrscheinlich dann auch so ein Faktor gewesen, warum sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Warum ist der SCM dann nochmal zurückgekommen?
liegt ganz entscheidend mit bei den Fans. Das muss man wirklich mal sagen. Man sollte es nicht immer übertreiben, weil die Füchse, ich kenne das ja nun auch, in einer anderen Halle zu spielen, wo die Fans gegen sie sind. Aber was da am Sonntagnachmittag in der Getik Arena los war, das war schon beeindruckend. Und es wurde von Tor zu Tor des SCM immer lauter. Ja, und als dann Tim Hornke sogar an die Führung erzielte, da hast du gedacht, das Dach fliegt ab. Ja, und das ist natürlich dann so eine gewisse Eigendynamik, die das Spiel dann genommen hat. Gerade dann in der letzten Minute oder vorher, als Gisli Christensen hatte erst den ersten verworfen. Dann haben die Füchse verworfen und dann hat den Gisli, glaube ich, 51 Sekunden vor Schluss. Ja, dann hat er getroffen und den letzten Wurf von Lasse Andersson hat Jannik Rehn natürlich dann auch überragend gehalten.
Lasse Andersson hatte zuvor links oben mal eingeschweißt und dann zweimal hintereinander wieder dorthin geworfen und zweimal hatte Gren den Arm da, also hätte Andersson vielleicht nochmal die Ecke gewechselt, hätte es höchstwahrscheinlich zum Sieg gereicht, aber das ist konjunktiv. Es gab ein paar Szenen, über die diskutiert wurde, René, im Nachgang, unter anderem ein Stürmerfoul beziehungsweise sogar zwei von Jakob Holm. Für dich auch Stürmerfoul-Situationen gewesen?
Ja, die Schiedsrichter haben gestern, das muss man wirklich mal sagen, nicht den allersouveränsten Eindruck gemacht und das ist natürlich immer schade, dass so ein Topspiel dann wirklich unnötige Hektik aufkommt, weil die Entscheidungen nicht klar sind. Ich glaube, bei einer Situation waren die Schiedsrichter sich nicht mal einig. Der eine meinte so, der andere so. Und das hat natürlich die Halle da schon mal zum Kochen gebracht. Also da ist wirklich, was das Schiedsrichterwesen betrifft, bei der HBL und DHB, ja, da muss man gucken, dass man wirklich für die Topspiele die absolut besten Schiedsrichter auf die Platte stellt. Und warum kann es dann auch nicht das Magdeburger Duo sein, auch wenn der SCM spielt? Weiß ich nicht. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
Okay, das ist eine interessante Aussage. Ich glaube, so viel Neutralität bringen die Schiedsrichter zwar generell mit, aber ich denke, das würde dann wirklich zu richtigen Diskussionen führen, wenn ein SCM-Spiel von Magdeburgern gepfiffen würde. Die Diskussion will ich jetzt an der Stelle gar nicht aufmachen. Ich möchte nochmal auf die fast letzte Szene eingehen, als dann Gisli Christiansson den entscheidenden Treffer erzielt hat. Da war Marsenic in einer Situation, wo neben ihm auch ein bisschen viel, also zu viel Platz war. Er wollte dann einen Stürmerfoul provozieren, fand ich ein bisschen naiv von ihm, dann, wenn man weiß, es sind nur noch wenige Sekunden zu spielen, auf Stürmerfoul zu gehen. Für mich war es keins, auch in der Zeitlupe nicht und für mich war es auch keine 50-50 Entscheidung. Er fällt ja da auch gefühlt wie ein, ich sag das jetzt mal ein bisschen salopp, nasser Sack und das kann man sich eigentlich dann nicht erlauben, weil du weißt, es sind eben nur noch ein paar Sekunden zu spielen und die Schiedsrichter werden höchstwahrscheinlich nur bei einem glasklaren Stürmerfoul wirklich auch abpfeifen. Also das hat mich dann ein bisschen gewundert. Da hätte ich mir von ihm erwartet, dass er ein bisschen mehr zuschiebt und seinen durchaus sehr massiven Körper dagegen hält, damit Christiansson eben nicht durch die Lücke kommt. Zur Not eben nochmal die Zeitstrafe kassieren.
Korrekt, zumal man ja auch wusste oder man gesehen hat, dass die letzten Aktionen oder letzten Angriffsaktionen des SCM fast alle über Gisli Christiansson gelaufen sind. Und Gisli natürlich mit einer unglaublichen Dynamik immer bis zum Kreis marschiert. Also da war eigentlich aus Füchse Sicht eigentlich klar zu sehen, wie der SCM jetzt zum Tor kommen will. Und das stimmt, da ist ein bisschen naiv verteidigt worden dann.
Am Ende hat der SCM dann eben durch diesen Treffer das Spiel mit 28-27 für sich entschieden. Und wir müssen natürlich jetzt darüber sprechen, was bedeutet das für den weiteren Saisonverlauf? Man hat ja die Freude und auch die Erleichterung in den Gesichtern der Magdeburger gesehen.
Ja, ich hatte ja anfangs schon gesagt, wenn sie das Spiel verloren hätten, wären es bei 6 Minuspunkten gewesen. Kiel hat 10. Ja, das macht schon ein bisschen was im Kopf. Das haben die Spieler hinterher auch gesagt, dass das unheimlich wichtig ist, mental dieses Spiel zu gewinnen und weiterhin dieses 6-Punkte-Polster zu haben. Und das nächste Heimspiel ist gegen Melsung. Und Melsung hat gestern in Kiel zeitweise geführt. Das zeigt, Melsung kann am guten Tag auch den SC, könnte auch am guten Tag den SCM schlagen. Und das wissen die Magdeburger natürlich auch. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, halt dieses weitere Polster zu haben, weil sie haben ja schon noch das Spiel in Leipzig, was für den SCM einen Derby-Charakter hat oder auch für Leipzig logischerweise. Und es könnte ein Stolperstein sein im letzten Spiel, dann gehen die Rhein-Neckar-Löwen. Also es ist nicht so, dass das jetzt schon in komplett sicheren Bahn ist, aber dieses 6-Punkte-Polster gestattet dem SCM nun auch den Luxus, auch mal 2 Spiele verlieren zu dürfen, ohne dass da schon dann irgendwie sich an der Tabelle entscheidend was verändert.
Hast du noch Zweifel?
Nein, weil wenn sie gestern verloren hätten, ja, kann das immer irgendwas ausmachen. Aber dadurch, dass sie gestern gewonnen haben und vor allem wie sie gewonnen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass da bei den Gegnern, die sie noch haben, ich hatte gerade angesprochen, Melsung zu Hause, klar, nächste Woche in Erlangen, Die wollen sich natürlich für das Pokal-Halbfinale revanchieren. Aber wenn der SCM nur annähernd seine Form bringt, glaube ich nicht, dass sie mehr als 2 oder 3 Punkte verspielen können.
Dann lass uns noch auf ein anderes Spiel bzw. auf die Zukunft schauen, was die European League angeht. Da steht ja morgen schon das Rückspiel an gegen Nantes. Nantes hat in der Liga übrigens verloren am Wochenende gegen Aix-en-Provence und das bedeutet, dass sie sich wahrscheinlich nicht für die Champions League qualifizieren werden. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Auch für Montpellier sieht es da im Übrigen schlecht aus. Also es könnte sein, dass ein anderes französisches Team auf diesem zweiten Platz landet und das Upgrade dann beantragen kann. Wobei man auch dazu erwähnen sollte, das ist auch ganz wichtig, vor einigen Jahren gab es diese Situation in Frankreich schon mal, dass, ich glaube, Chambéry Vizemeister geworden ist und die haben dann das Upgrade für die Champions League nicht bekommen, sondern ich meine, es wäre Montpellier oder Nantes gewesen, spielt auch keine Rolle, aber eben nicht der Vizemeister, das liegt ja dann in Händen der EHF und ja, nichtsdestotrotz, um nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen, da hat man einen 3-Tore-Vorsprung erkämpft in Nantes, obwohl man da auch zwischenzeitlich zurücklag und es nicht gut aussah. Und ich weiß nicht, also da müsste auch schon einiges schief laufen, gerade weil Nantes eben mit dieser Niederlage in der Liga im Gepäck nach Magdeburg reist.
Ja, das war überraschend, dass Nantes das Spiel verloren hat. Sie haben jetzt noch in der Tabelle noch 1 Punkt Vorsprung vor Aix-en-Provence. Und wir haben alle das Spiel nicht gesehen, also ich zumindest nicht. Da weiß man natürlich auch noch nicht, ob sie vielleicht ein bisschen was geschont haben, um jetzt am Dienstagabend in Magdeburg nochmal groß aufzudrehen. Aber 3 Tore Vorsprung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der SCM die sich nehmen lässt. Und wie du es gerade gesagt hast, beim Hinspiel hat der SCM ja wirklich eindrucksvoll gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, schlechte Spiele zu gewinnen. Und das zeichnet ja immer eine Spitzenmannschaft aus. Also das haben sie schon nach dem ganzen Reisestress, den sie hatten, ja wirklich abgezockt gemacht und da echt Charakter bewiesen. Und ja, und mit diesem Polster kann ich mir nicht vorstellen. Und mit dem Sieg gegen die Füchse noch als Rückenwind kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegen Nantes ein 3-Tore-Polster verspielen.
Und was man sich aber auch nicht vorstellen konnte zumindest bis gestern ist, dass Magnus Saugstrup seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Also nicht 1 oder 2 Jahre, sondern er hat direkt nochmal 3 Jahre draufgepackt. Also das ist ordentlich und eine starke Leistung der Verantwortlichen, dass man ihn so langfristig binden konnte.
Ja, das ist auch ein Signal für andere Spieler, dass in Magdeburg der Erfolg auch in der Zukunft da sein soll. Und vor allem, wenn man sich den Kader mal anschaut, es sind gerade mal 7 Spieler von 17 über 30. 2 davon sind gerade 30 geworden. Also das ist schon eine Mannschaft, die auch in den nächsten Jahren noch Potenzial hat, in allen 3 Wettbewerben erfolgreich zu sein. Und das hat ja Magnus Saugstrup dann gestern auch nach dem Spiel gesagt, dass es für ihn halt ein wichtiger Grund war, hier zu verlängern. Einerseits fühlt er sich in Magdeburg wohl und andererseits weiß er, dass er hier eine erfolgreiche Mannschaft hat und deshalb keinen Grund hatte zu wechseln.
Und sein Deutsch wird ja auch von Woche zu Woche besser, also hat sich wirklich sehr gut eingefunden und ist auch ein fantastischer Spieler. Kurz noch zu einem anderen Dänen, zu Michael Damgaard, da war ich ja fast enttäuscht, dass es mehr als 10 Sekunden gedauert hat, bis er das erste Mal nach seiner Einwechslung aufs Tor geworfen hat. René, herzlichen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung. Das soll's gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Gleich machen wir weiter mit einer kleinen Zeitreise. Wir schauen mal wieder ein wenig zurück in der Geschichte des deutschen Handballs und bei mir sitzt Rolf Bernardi und wundert euch nicht, eine Stimme. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Erstmal herzlich willkommen, Rolf.
Ja, hallöchen, freut mich. Moin, moin.
Und wir sprechen über einen Verein, den du journalistisch begleitet hast. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, du wohnst ja gar nicht in Deutschland, du wohnst auf Teneriffa und fliegst immer ein. Das ist natürlich eine schöne Sache.
Ja, ich lebe seit 7 Jahren in Teneriffa, in Puerto de la Cruz, seit meiner Pensionierung. Und für die journalistische Arbeit, Radioarbeit etc. fliege ich also immer ein, beziehungsweise kombiniere das dann auch mit den privaten Besuchen in Deutschland. Ja, und vor allen Dingen so ein Event wie jetzt hier in Hamburg, das Final Four, da muss ich natürlich dabei sein, das ist klasse. Und bin auch ein bisschen aktiv, das hält fit.
Das ist absolut so und vor allem, ich habe es ja gerade schon angedeutet, mit deiner Stimme im Radio unterwegs gewesen, viele, viele Jahre und jetzt immer auch noch als Berichterstatter, vor allem bei den großen Veranstaltungen. Unser Thema ist die SG Wallau-Massenheim, die du journalistisch auch begleitet hast und dieser Verein ist ja mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Wir haben in der vergangenen Ausgabe, also nicht in der vergangenen, vor ein paar Wochen mal auf den TV Niederwürzbach zurückgeschaut, aber auch die SG Wallau-Massenheim ist eine große Nummer gewesen, noch größer als der TV Niederwürzbach, denn man hat unter anderem 2-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
zweimal die deutsche Meisterschaft und zweimal auch den Pokalsieg. Also das war schon eine große Nummer so Mitte der 90er Jahre. Aber leider mittlerweile in der Versenkung der Bezirksliga verschwunden im Hessischen mit einer anderen Spielgemeinschaft. Breckenheim heißt das jetzt. Es ist eigentlich schade. Bodo Strömann war damals der große Macher. Er ist 2014 ist er verstorben, ist aber schon 2005, hat er sich schon von der SG Waldau-Massenheim entfernt. Marmorhändler gewesen, hat viel Geld reingesteckt, wurde aber auch viel enttäuscht. Es gab viele Selbstdarsteller in diesem Verein und viele Egoismen und Eigeninteressen, was letzten Endes dann, wie soll man sagen, zu Insolvenz geführt hat. So war es dann.
Wir müssen anfangen irgendwann in den 80er Jahren, als dieser Verein dann hochgekommen ist in die Bundesliga. Also es ist nicht eine Mannschaft gewesen, die seit jeher in Deutschland auf der Handball-Landkarte mit dabei gewesen ist.
Nein, das war es nicht. Gegründet wurde dieser Verein als Spielgemeinschaft Wallau und Massenheim 1975. In den 80er Jahren, 84, 85, nee, ein Jahr vorher in der Saison, ist man aufgestiegen, dann wieder abgestiegen. Dann hat Bodo Strömer, der große Macher, Christian Schöne geholt von Toro Düsseldorf, ist vielleicht noch ein Begriff. Und außerdem kam noch Kellmann dazu, der Spielmacher von Finnland, ein wieselflinker Mittelspieler. Und da hat man sofort den Wiederaufstieg geschafft. Ich habe nochmal eruiert, das war in der Saison 87, 88. Und dann ging es weiter mit Trainer wie Wilmir Gleitsch. Später natürlich auch Martin Schwalb, als er mit seiner aktiven Karriere aufgehört, er hat ja auch in Wallau gespielt. Dann im Zusammenspiel in der Kooperation mit Armin Emrich. Schwalb war zuerst ein Spielertrainer, später Armin Emrich. Und so lief es dann weiter, bis es dann weiter die Bach runterging, wie man so schön im dortigen Dialekt sagt.
Dazwischen gab es ja auch noch mal eine Zeit mit Heiner Brandt. Aber bevor wir auf die schauen, lass uns noch mal in diese Anfangsphase zurückblicken, wo man eben auch aufgestiegen ist. Wie wurde denn die SG Wallau-Massenheim damals überhaupt angenommen? War das tatsächlich, ich sag das gerne mal, so eine große Nummer dort vor Ort oder in der Frankfurter Region ist natürlich Eintracht Frankfurt auch der Verein überhaupt und man muss auch sagen, die Eintracht war zu dem Zeitpunkt ja auch regelmäßig im Europapokal mit dabei.
So ist es, aber es wurde gut angenommen, der Handballbereich, gerade in der Frankfurter Kante, weil auch Massenheim im Ländsche, wie man so schön sagt dort, hat ja was gefehlt in der absoluten Leistungsklasse. Die ersten Spiele hat man in der Walter-Köbel-Halle in Rüsselsheim ausgetragen. Später, als die Ballsporthalle in Frankfurt-Höchst fertig war, ist man dorthin gewechselt. 6.000 Zuschauer, glaube ich. Und das hatte schon seinen Reiz. Also das war schon ein attraktives Ziel für Handballinteressierte in diesem Raum.
Du hast mir gesagt, du kannst nicht so zurückblicken wie Thomas Bramel, der damals beim TV Niederwürzbach dabei war. Aber ich möchte gerne mal ein bisschen vergleichen, denn damals konnte man sehr heraushören bei Thomas, dass das wirklich ein Familienverein war. Das war ein kleines Dorf, also Niederwürzbach ist ein Ort mit keinen 10.000 Einwohnern. Die Region um Frankfurt ist natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Ein Familienverein war das nicht.
Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Ich kenne auch TV Niederwürzbach ziemlich gut. Ich war oft dort gewesen, im Saarland, in Homburg-Erbach im Sportzentrum. Alles sehr familiär. Das war eigentlich das Gegenteil, konträr in Frankfurt. Vor allen Dingen in der Ballsporthalle, in diesem noblen Austragungsort mit dieser VIP-Lounge, die man dann später eingerichtet hat. Die Pressekonferenz fand in der VIP-Lounge statt. Und das war schon also sehr elegant, muss ich sagen, und exklusiv. Aber es wurde angenommen. Die Ballsporthalle war zu guten Zeiten immer ausverkauft.
Jetzt war es in Niederwürzbach so, irgendwann stieß man an seine Grenzen. Dort wurde dann Geld eingenommen, beziehungsweise es sollte eingenommen werden, was dann gar nicht mehr vorhanden war durch Sponsoren. Wie war die finanzielle Situation damals bei der SG Wallau-Massenheim? Du hast eben schon mit Stefan Schöne und Michael Kellmann zwei große Namen angesprochen. Man hatte ja dann auch so eine, ja, ich will nicht sagen kleine Startruppe beisammen, aber so war es ja schon, sonst hätte man sich nicht an der nationalen Spitze etablieren können über einige Jahre.
So ist es, aber irgendwann sind die Sponsorengelder ausgeblieben und als Bodo Strömann, der ja wirklich viel dazugegeben hat, das muss man sagen, aus eigener Tasche von seiner Firma, wie vorhin gesagt, ein großer Marmorhandel hatte er in Wallau, da ging das dann so langsam in die Hose. Die Sponsorengelder blieben aus. Ich glaube, eine halbe Saison haben die Spieler zum Schluss auch gar keine Gehälter mehr bekommen. Also das war schon sehr haarig. Man hat dann auf die eigene Jugend, auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. Spieler wie Steffen Weber, Gregor Gerum oder die Flak von Dotzheim, Jan-Eike Immel, ja auch noch bekannt. Und natürlich Pommes. Pascal Henz, die wurden dann natürlich unter Martin Schwalb nochmal entdeckt und geschult. Aber das hat letzten Endes dann nicht gereicht. Einfach die Sponsorengelder sind ausgeblieben.
Man ist Das hast du eingangs erwähnt, nicht nur zweimal deutscher Meister geworden, sondern auch zweimal Pokalsieger, 92, 93 die Meisterschaften, 93 sogar das Double gewonnen, 94 dann nochmal Pokalsieger und auch den Supercup. Und 1992 hat man sogar den IHF Cup gewonnen. Einmal war man auch mit dabei im Europapokalfinale der Landesmeister. Bist du damals mit dabei gewesen?
Ich war dabei beim Rückspiel in der Frankfurter Festhalle, 10.000 Zuschauer. Und da man das Hinspiel ja verloren hatte in Zagreb, muss man jetzt mit einem gewissen Torunterschied gewinnen und um ein Tor hat es gefehlt. Ich kann mich an die Situation, Spielzeit war abgelaufen, es gab noch einen Freiwurf, der ausgeführt wurde, musste für Zagreb und die machen das Ding rein über die Mauer von Wallau-Massenheim. Das war dermaßen deprimierend, wie das passieren konnte. Wenn das nicht passiert wäre, wären sie der Sieger gewesen. Also das war schon haarig, ja. Nicht in der Ballsporthalle, sondern in der Festhalle in Frankfurt. Riesenevent mit Heiner Brandt als Trainer.
Den du gerne noch ein bisschen ausführen darfst, weil ich glaube, das war schon ja für die Region und für den Handball damals sporthistorisch. Ist nicht so gewesen, dass deutsche Mannschaften zu der Zeit jedes Jahr ein Europapokalfinale erreicht haben. Wobei, das ist nicht ganz korrekt. Turo Düsseldorf hat 89 den IAF Cup gewonnen und auch TuS Essen hat, glaube ich, da zu der Phase mal den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Aber halt dieser Europapokal der Landesmeister, nachdem Gummersbach ja zuvor und Großwallstadt dort immer relativ erfolgreich gewesen sind, das war halt ein paar Jahre nicht mehr so. Und ja, wenn du sagst 10.000 Zuschauer, das spricht ja eigentlich schon für sich.
Ja, die Halle war ausverkauft. Das war schon eine große Nummer. Und dann auch der Name Heiner Brandt. Er war ja damals noch kein Weltmeistertrainer, aber er war Weltmeister von 1978. Das hat gezogen. Das war attraktiv. Also alle Handballfans in der ganzen Kante, Hessen eh und dann auch aus Rheinland-Pfalz, angrenzend Rheinland-Pfalz in Baden-Württemberg. Das war schon klasse. Also es war eine richtige Attraktion.
Musste da sehr viel Geld für Heiner Brandt auf den Tisch gelegt werden? Was glaubst du, dass er ausgerechnet sein Gummersbach verlässt, um dann bei Wallau anzuheuern?
Also das wären jetzt reine Spekulationen. Da kann ich jetzt wirklich nicht mitreden. Aber das Finanzielle hat natürlich schon eine Rolle gespielt, ganz klar. Aber über Summen und die Höhe, ich denke, es war schon für Heiner attraktiv gewesen.
Weil du gerade eben gesagt hast, Marmor war da ja so ein bisschen der Grund, warum ordentlich investiert werden konnte. Was war der Macher für ein Typ?
Ja, was war er für ein Typ? Er war ein jovialer Mensch, der sehr begeisterungsfähig war. Auf der anderen Seite aber konnte er genauso schnell deprimiert sein bei Niederlagen, Bodo Strömern. Aber ein offener Mensch. Du konntest dich mit ihm unterhalten wie mit einem Kumpel am Biertresen. Und auf der anderen Seite hat er aber auch eine gewisse Kompetenz im geschäftlichen Bereich gezeigt. Die musste er ja haben, diese Kompetenz. Vielleicht manchmal ein bisschen zu gutgläubig und optimistisch, sagen wir mal so, durch seine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich noch erinnern, Björn Nielsen, ein schwedischer Trainer, der zwischendurch auch mal da fungiert hatte. Er hatte gerade angefangen, die ersten zwei Spiele wurden gewonnen und da hat Bodo Strömern schon wieder von der kommenden Meisterschaft gesprochen. Also er war sehr begeisterungsfähig, aber manchmal ein bisschen nicht ganz so realistisch, sagen wir es mal so.
War damals absehbar aus deiner Sicht, dass wenn er nicht mehr die Geschicke leitet bei diesem Verein, dass es dann bergab gehen würde oder dass man auch gar nicht mehr die Bundesliga würde halten können?
Das ist eine gute Frage. Das trifft eigentlich genau den Kern, weil es nämlich alles auf die Personalie Bodo Strömern so konzentriert war. Das wusste jeder. Hatte ich immer schon das Gefühl, wenn Bodo nicht mehr ist, dann wird es schwierig für den Club. Dann wird es echt schwierig. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, auch sehr viele im Umfeld dann, die auch als kleinere Sponsoren mit eingetreten sind, Selbstdarsteller, es ist halt rein mein Gebiet. Ja. Und ja, wenn Strömern weg ist, dann wird es schwierig.
Sie hießen ja dann irgendwann mal, glaube ich, auch die Panther, haben sich umbenannt, haben versucht, einen Imagewandel zu kreieren, haben auch die Halle das ein oder andere Mal dann gewechselt. Warum hat das dann einfach nicht mehr geklappt? Waren es dann nur die Gelder oder fehlte dann auch die Struktur? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, der entscheidende Mann ist irgendwann weggebrochen und dann ging es den Bach runter. Es ist ja mal so ein bisschen schade. Da gibt es aber viele Vereine, da werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten bei Kreisab regelmäßig drauf schauen. Hameln ist sicherlich so ein Beispiel, Milbertshofen ein anderes. Aber wie war die Situation damals bei der SG Wallau, als dann eben irgendwann klar war, wahrscheinlich wird es nicht reichen auf Dauer?
Ja, man nannte sich dann die SG Frankfurt, die Panther, aus marketingtechnischen Gründen, weil man sich erhoffte, noch mehr Sponsoren mit einbeziehen zu können. Ich kann mich erinnern, Tetra Pak war einer der größten Sponsoren, aber die haben sich auch wieder ganz schnell zurückgezogen. Also auf was man eigentlich aus war mit diesem Imagewandel, das ist ausgeblieben. Ja, und Strömern, er war dann gesundheitlich auch schon ein bisschen angegriffen. als die Personalie dann später wegbrach, das war's dann.
Man muss auch dazu sagen, für alle, die es nicht wissen und vielleicht auch ein bisschen jünger sind und nicht wissen, welche Spieler dort gespielt haben, bei der SG Wallau-Massenheim, da gaben sich die Topstars eine Zeit lang die Klinke in die Hand. Ich kann mich noch erinnern, eine Phase, das muss so Mitte, Ende der 90er gewesen sein, mit Dimitri Torgovanov kam aus Russland ein Kreisläufer nach Deutschland, der damals wahrscheinlich der Beste seiner Zunft war. Ich habe ihn dann später noch bei der SG Solingen direkt vor Ort bewundern dürfen. Da hat man schon auch ein bisschen mit Geld um sich geworfen, um es mal so zu formulieren.
Das kann man wohl sagen. Pino, sein Spitzname, wie er hieß, war ja nur einer. In dieser Saison, das war 96, 97, kamen noch die französischen Weltmeister Frédéric Woll und Marc Wildberger kamen auch noch dazu. Und das waren natürlich schon einige Kaliber. Wenn die gespielt haben auf der Platte, das war klasse. Also es war für die Region schon eine Attraktion.
Hat man dann aber irgendwann, ich will nicht sagen versäumt, auch die Strukturen, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, entscheidend zu verändern, war das dann das Problem, dass es dann nicht dauerhaft weiterging? Und natürlich auch, kommt vielleicht noch dazu, Rolf, dass dieser Verein eben nicht schon 50, 60 Jahre bestand, sondern halt noch relativ jung war im Vergleich zu anderen Clubs.
Richtig. Und dass zu wenig Professionalität im Vergleich zu den heutigen Vereinen, zu den heutigen großen Clubs entwickelt wurde. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann war Finn Holbert vom TVV Lemgo zu Gast und hat das Ganze auch sehr interessiert natürlich beobachtet und auch kritisch beobachtet. Und in Eigengesprächen hat er mal schon zum Verstehen gegeben, so ein bisschen in den Kopf geschüttelt und die Lippen zusammengebissen. Das kann auf Dauer nicht gut werden. Da ist zu wenig Professionalität in dem ganzen Umfeld, ja, das da aufgebaut wurde. Und das hatte mir damals schon so ein bisschen zu denken gegeben. Dann kam, wie gesagt, die Sache mit Strömann dazu. Ja, das war's dann.
Große Namen tatsächlich. Torgovanov, Frédéric Woll, Marc Wildberger, die damals gekommen sind und auch davor ja. Mit Martin Schwalb natürlich auch einer der Namen, aber Michael Kellmann auch schon mal zu Gast gewesen hier bei Kreisab, ein ganz herausragender Spieler. Heiner Brand ist aber auch zum Beispiel nicht sonderlich lange bei der SG Wallau-Massenheim geblieben.
Es waren anderthalb Saisons, soweit ich mich jetzt erinnere. Die erste Saison, als er Meister wurde, in der zweiten Saison hat dann sein Nachfolger, das war einer der ersten Trainer, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, der hat es dann weitergeführt. Und mit seinem Nachfolgetrainer, Heiner Brand hatte mitten der Saison aufgehört, wurde man dann ja nochmal Pokalsieger. Das war der Pokalsieg hier in Hamburg, als in der Hamburger Sporthalle das ausgetragen wurde. Also es ist so ein bisschen Auf- und Abbewegung gewesen, wobei die Grundtendenz also immer mehr seit dieser Zeit nach unten ging.
Und damit haben wir den Bogen gespannt nach Hamburg. Es war nämlich der erste Pokalsieg, der in Hamburg gefeiert wurde jemals und der wurde errungen von der SG Wallau-Massenheim. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, es tut mir leid. Ich muss gleich noch jemanden abholen und deswegen müssen wir dieses Gespräch an der Stelle unterbrechen. Du hast ja so viele Notizen gemacht. Herzlichen Dank für deine Expertise und deinen Rückblick, Rolf. Und nächste Pause, letzte Pause und dann gibt's gleich noch das Interview der Woche. Und wie angekündigt, kommen wir natürlich auch noch zum Interview der Woche. Und zu Beginn hatte ich es ja gesagt, ich möchte nochmal Werbung machen und mich bedanken für alle, die dazu beitragen, Kreisab finanziell zu unterstützen. Das geht mit einem Abo, das könnt ihr abschließen auf patreon.com/kreisab. Ihr findet den Link oder den Button dazu auch auf kreisab.de rechts in der Navigationsleiste. Und dann könnt ihr euch entscheiden, 1 Euro im Monat zu geben, 2 Euro im Monat zu geben, 500 Euro im Monat zu geben. Also ich glaube, denjenigen wird es nicht geben, der sich dafür entscheidet, aber trotzdem, jede Summe ist wichtig und unterstützt diesen Podcast finanziell. Mittlerweile kann ich sagen, mehr oder weniger sind alle Kosten gedeckt, bis auf die Fotografen, denn ich finde, auch Fotografen müssen bezahlt werden. Man kann sich nicht immer die Fotos umsonst irgendwie klauen, in Anführungsstrichen, ist auch nicht richtig, denn einige stellen sie kostenfrei zur Verfügung, aber ich finde, sie müssen auch für ihre Arbeit bezahlt werden. Also nochmal herzlichen Dank allen, die sich da ins Zeug legen, finanziell zumindest, um den Podcast zu unterstützen. Jetzt begrüße ich zunächst mal meinen Gast von der MT Melsung, Yves Kunkel. Hallo Yves.
Servus Sascha, hi.
Ihr seid ja in der Nacht erst wahrscheinlich aus Kiel wieder in Kassel angekommen. Wie spät ist es gewesen?
Ja, so gegen 11:30, 12 waren wir zu Hause nochmal, genau.
Es war allerdings tatsächlich, so kurios es klingt, trotz einer 2-Tore-Niederlage ein Spiel, ja, mit dem ihr mehr oder weniger zufrieden sein müsst.
Ja, das kann man so formulieren. Also hier und da mit ein bisschen Glück noch dazu am Ende wäre das Spiel auch vielleicht zu unseren Gunsten ausgefallen. Aber es war doch mehr drin, als wir vorher gedacht hatten.
Warum ist es aus deiner Sicht eigentlich so positiv gelaufen? Man hätte ja denken können, dass der THW Kiel damit so viel, ja, so viel Ärger rauskommt, nachdem man vorher gesehen hat aus Kieler Sicht, der SCM hat gegen die Füchse gewonnen, dass sie auf jeden Fall natürlich auch in Richtung zweiter Platz nochmal, also Gas geben müssen, ist logisch. Aber was hat so gut funktioniert aus eurer Sicht?
Also nach unserem letzten Auswärtsspiel in Erlangen sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass es eine harte Aufgabe wird in Kiel und dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht abgeschossen werden. Ja, allerdings haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben den Ball ordentlich laufen gelassen, die Abwehr stand echt gut. Vorne aus dem Rückraum haben wir einiges getroffen, es hat viel funktioniert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja, dass in Kiel, ja, ich formuliere es mal so, dass in Kiel eigentlich jetzt schon die Luft so gut wie raus ist. Die haben nicht so das Tempo gemacht, wie sie das sonst auch vorher immer gespielt haben. Also da merkt man schon, dass es gegen Ende der Saison geht.
Klar, zweiter Platz ist noch wichtig für die Kieler. Sander Sargosen hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, überhaupt nicht gespielt. Also da merkt man mal, welche Möglichkeiten man in Kiel hat. Die hättet ihr aktuell ja gerne.
Ja, das wäre schön, wenn man. Ich glaube, momentan ist Rückraum Mitte und Rückraum Links nur einfach besetzt. Und ich helfe noch im Rückraum ein bisschen aus. Und ja, es wird Zeit, dass die verletzten Spieler nochmal zurückkommen von uns.
Trotzdem ist es eine Saison, so kurios es ja irgendwie auch klingen mag, die eigentlich gar nicht so schlecht läuft. Nach dem Trainerwechsel mit eurem neuen Coach, finde ich, hat sich schon eine Menge getan. Hast du dieses Gefühl auch?
Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also ich fühle mich auch richtig wohl unter unserem neuen Trainer. Ja, meine Leistung persönlich hat sich auch deutlich verbessert. Ja, also der frische Wind, den er reingebracht hat, hat schon einiges bewirkt, aber ich denke, wenn er so eine ganze Vorbereitung mal mit einer Mannschaft hat, ist noch mehr möglich.
Das glaube ich auch. Und wenn er den Kader dann auch mehr und mehr nach seinen Wünschen zusammenstellt, das kommt ja auch immer dazu. Also er hatte ja noch gar keine Transferperiode, in der er arbeiten konnte und seine Wünsche äußern konnte in Richtung Geschäftsführung. Aber da bist du ja nicht mehr mit dabei. Da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns ein bisschen noch bei der Aktualität bleiben, weil ich finde, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, dieses 7-6 finde ich wirklich katastrophal. Das hat euch aber gestern enorm geholfen, weil ihr natürlich auch Kraft sparen konntet. Ihr habt das auch eingesetzt. Der THW hat das beispielsweise im Pokalfinale gefühlt über 60 Minuten eingesetzt. Was hältst du als Spieler davon?
Ja, ich finde, das ist eine gute Frage. Mal so, mal so. Also ich spiele natürlich lieber 6-6. Gerade wenn man 2 Minuten bekommt, ist das ja für eine Mannschaft im Angriff gar keine Bestrafung mehr in dem Sinn, sondern das kann man direkt mit dem 7. Feldspieler ergänzen oder in dem Fall mit dem 6. Feldspieler und muss dann nur in der Abwehr die Zeit überstehen. Also da müsste man irgendwie ja vielleicht eine Regeländerung nochmal anstreben, dass das nicht mehr erlaubt ist, wenn man 2 Minuten hat.
Meine Argumentation ist halt diese. Handball ist ein Spiel, in dem man Überzahl kreieren muss. Das ist der Sinn dieses Spiels, also ich sag mal im Positionsangriff dann irgendwie in kleinen Gruppen, ja, also Kreisläuferspiel mit Rückraumspieler oder irgendwie Sperre absetzen, was auch immer. Man möchte immer Überzahl kreieren. Wenn man immer den 7. Feldspieler bringen kann, hat man ja automatisch schon Überzahl. Also deswegen gefällt mir das einfach nicht.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich fand die Regel auch damals mit dem zusätzlichen Leibchen, das der Spieler dann anhatte, der eingewechselt wurde, fand ich damals auch eigentlich besser, weil der dann für den Torhüter nochmal wechseln musste oder er musste halt zurück ins Tor laufen. Also da war die Mannschaft noch mehr darauf angewiesen, dass der Spieler dann zum Wechseln muss oder er ist halt zurück ins Tor gelaufen, was es ja auch hier und da mal gab. Also die Regelung fand ich damals auch besser.
Mal sehen, es gibt Regeländerungen zum 1. Juli, diese leider nicht, aber ich glaube, da kann ich mich noch zu Tode drüber aufregen in den nächsten Jahren. Ich will da auch nicht meine ganze Energie jetzt ein bisschen vergeuden. Ich habe ja noch ein paar Fragen auf meinem Zettel beziehungsweise ein paar Stichwörter aufgeschrieben. Und zwar schauen wir auch ein bisschen zurück auf die letzten Jahre. Du bist ja ein paar Jahre jetzt schon auch bei der MT Melsung mit dabei, seit Sommer 2018. Sind wir von außen zu kritisch, wenn wir immer von den Untrainierbaren sprechen oder von viel Wohlfühloase? Timo Kastening hat da vor einiger Zeit auch mal flachsig ein bisschen was rausgehauen, so nach dem Motto, ja, jetzt sind alle froh irgendwie, dass die MT Melsung wieder da ist, um sich drüber lustig zu machen. Wie betrachtest du das eigentlich als Spieler?
Ja, da gebe ich Timo vollkommen recht. Also das ist schon so, dass die MT schon so ein negatives Image eigentlich hat in der Handballwelt, dass man sagt, oh, wir verdienen so viel Geld und bringen keine Leistung. Das ist schon so, dass man dann ja so Spiele wie gegen Minden oder gegen Balingen, gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, dann auch mal ja verliert. Und dann ist man nochmal die Lachnummer der Nation. Also es geht echt schnell. Und ich glaube, Das ist schon so weit, dass sich teilweise unsere eigenen Fans davon anstecken lassen. Das ist dann teilweise, wenn wir gegen Göppingen mit ein, zwei Toren oder sowas gewinnen oder wenn wir gegen Minden mit 3 gewinnen, oh ja, dann war es nochmal knapp nur gegen Minden, aber Siege sind Siege und jede Mannschaft in der Bundesliga muss erstmal besiegt werden. Und ja, die lassen sich dann leicht dazu hindrängen, so Aussagen dazu machen.
Ich kann es, ja, also nicht teilweise nachvollziehen, ich muss es, glaube ich, ein bisschen anders ausdrücken. Du hast jetzt gerade Spiele angesprochen, wie beispielsweise gegen Baling. Ihr habt vor einigen Jahren in Baling, glaube ich, mit 13 Toren verloren. Das ist ja auch nicht euer eigener Anspruch. Wenn ihr danach dann in der Kabine sitzt, wie ist der Austausch untereinander?
Erstmal keiner, erstmal spricht dann der Trainer oder schreit der Trainer. Danach der Austausch ist, ja, man unterhält sich schon so, woran hat es eigentlich gelegen? Was war eigentlich heute los? Ja, bei vielen ist einfach ein Fragezeichen, steht da im Gesicht. Also solche Niederlagen wie die du jetzt angesprochen hast, gehören im Handball auch dazu. Aber in der Höhe dann auch noch auswärts, sollte eigentlich nicht passieren. Aber im Sport kann alles passieren. Ich formuliere es mal so, ja.
Nimmt dich das als Spieler dann sehr mit, wenn du wahrnimmst, was so die Fans dazu sagen oder was man in den sozialen Netzwerken dann eventuell mitkriegt an Häme und Spott?
Ja, man ist ja selbst auch auf Instagram und Facebook unterwegs und liest dann ab und zu mal unter Posts und ja, bekommt hier und da mal ein bisschen was mit. Es sind häufig auch dieselben Namen, die dann immer fallen. Aber Großgedanken mache ich mir da eigentlich dann nicht drüber und versuche auch gerade, wenn ein Spiel mal nicht so gut gelaufen ist, dann auch keine Kommentare oder Ähnliches dann zu lesen.
Gut, ich glaube, du hast ein bisschen Glück gehabt. Du bist da eher ein bisschen außen vor. Von daher ist das für dich jetzt nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Allerdings muss man auch immer sagen, da ist das Eis relativ dünn, was Kritik ist und was dann schon unter der Gürtellinie ist, ist zumindest meine Meinung. Also sachliche Kritik muss erlaubt sein. Aber wenn es dann eben unter die Gürtellinie geht, ist es aus meiner Perspektive ein bisschen zu viel. Es hat sich aber ja was getan. Du hast gesagt, ein frischer Wind ist reingekommen mit eurem neuen Coach, mit Roberto Garcia Parondo, der, glaube ich, es geschafft hat, euch dazu zu bringen, fast über 60 Minuten immer konstant auch eure Leistung zu bringen. Klar, zuletzt war das schwierig, weil ihr halt viele verletzte Spieler habt. Aber diese Ausreißer nach unten, eben wie diese Niederlage gegen Baling oder eine Heimniederlage gegen Coburg in der vergangenen Saison, die gibt es eben nicht mehr. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er gibt jedem Spieler, der spielt, einfach das Selbstvertrauen und einfach diese, ich sag mal, diese Freiheit, ja, so befreit aufzuspielen. Und gibt da einfach vollste Unterstützung, bereitet uns taktisch sehr gut immer vor und hat auch immer meistens oder fast immer die richtige taktische Lösung im Spiel. Und von daher, wenn es dann mal nicht läuft, ist ja auch wichtig, dann mal, keine Ahnung, zur richtigen Zeit eine Auszeit zu nehmen oder, wie du schon gesagt hast, 7-6 dann mal zu spielen und einzustreuen. Und dieses, dass das Timing auch mal passt, das macht er richtig gut.
Mit anderen Worten, die Chemie stimmt?
Würde ich schon sagen, ja.
Okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Kann sich jetzt auch jeder seinen Teil dazu denken, ob das in den vergangenen Jahren auch der Fall gewesen ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Schauen wir auf dich und das, was ansteht in den nächsten Jahren. Jetzt könnte man ja meinen, du hast jetzt euren Coach relativ gelobt und sagst, das funktioniert deutlich besser, da möchtest du auch Teil sein dieses Projekts in den nächsten Jahren. Jetzt hast du dich dazu entschlossen, nach Homburg zu gehen und da habe ich eine nette Geschichte. Es gab ja mal den FC Homburg in der zweiten Fußball-Bundesliga, nicht nur dort, sondern auch in der ersten Liga, haben sogar mal den großen FC Bayern geschlagen und das war wirklich ja, eine spektakuläre Zeit Ende der 80er Jahre und da gab es auch eine nette Anekdote, denn es gab eine Trikotwerbung für Kondome beim FC Homburg, wurde damals zunächst vom DFB verboten und dann nach einem großen Streit erlaubt, also das war der Grund, warum man Homburg in Deutschland wahrgenommen hat. Du gehst zum TV Homburg in die vierte Liga. Du bist 27 Jahre alt und ich glaube, das kann man vielleicht so sagen, da kannst du dich ja gleich noch zu äußern, das ist vielleicht deine beste Saison im Trikot der MT Melsung. Warum vierte Liga?
Also ich war hier und da natürlich auch in Gesprächen mit Vereinen aus der ersten und zweiten Liga. Allerdings für uns als Familie war keine passende Option dabei, die für uns alle gepasst hat. Also meine Frau ist hier in Hessen verbeamtete Lehrerin. Und unser Sohn ist jetzt 2, der geht jetzt in die Kita. Und da war einfach keine passende Option für uns dabei. Und da kamen dann die Gespräche Ende letzten Jahres dann auf mit dem TV Homburg, weil da auch 2 alte Mannschaftskameraden aus der damaligen A-Jugend in Völklingen spielen zustande. Und ja, das hat sich dann alles so entwickelt. Ein paar Gespräche wurden geführt, was für Möglichkeiten es in Homburg gibt mit dem Hauptsponsor Dr. Theis Naturwaren hinten dran und auch welche, also nicht nur handballerisch, was für mich dort möglich ist, sondern auch meine berufliche Zukunft. Und die sieht da ganz gut aus. Ich studiere zurzeit noch Sportmanagement, bin da jetzt im nächsten Jahr, Januar, Februar fertig und könnte dann oder starte ab jetzt im August schon dort in der Jugendabteilung beim FC Kaiserslautern. Und da kommt man ja normalerweise ohne Vitamin B gar nicht dran an so eine Stelle. Also diese Kombination Sport und Job und welche Möglichkeiten es in Homburg noch gibt und welche Ambitionen die haben, das hat alles für dieses Projekt gesprochen.
Das sind viele Argumente, die ich mehr als gut nachvollziehen kann. Ich möchte, was das angeht, ein paar Jahre mal zurückschauen. Wenn ich mir jetzt ansehe, was du beispielsweise mit der Jugend- und Juniorennationalmannschaft alles gewonnen hast. 2-mal EM-Gold, 1-mal WM-Silber, 1-mal WM-Bronze mit den unterschiedlichen Jahrgängen. Was war damals deine Erwartung an deine eigene Profikarriere nach diesen Erfolgen und nachdem du ja auch schon relativ jung in der Bundesliga bei GWD Minden gespielt hast? Was hattest du dir vorgenommen? Was wolltest du erreichen?
Ja klar, wollte man dann unbedingt in die erste Liga und dort irgendwo Stammspieler werden und auch mal in der A-Nationalmannschaft spielen. Allerdings habe ich das auch immer relativiert, weil das ja immer noch Jugend und Junioren war und der Schritt hin zum Herrenbereich ist ja nochmal ein großer. Und ja, aber ich wollte da auch unbedingt in die erste Liga und bei einem Top-Club spielen. Und das mache ich ja momentan noch. Und von daher habe ich die Ziele, die ich mir damals auch so gesteckt habe, habe ich eigentlich erreicht. Was ich mir bisher noch nicht erfüllen konnte, ist mal ein großes Turnier mit der A-Nationalmannschaft mitzuspielen. Das war immer so ein Traum von mir. Ja, das habe ich leider nicht erreicht.
Also zumindest hast du erstmal 4 Turniere mit den U-Nationalmannschaften gespielt und dabei 2 Titel gewonnen, 4 Medaillen bei 4 Versuchen. Also das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert, gar keine Frage. Aber ich wollte deswegen wissen, wie du das alles damals gesehen hast, weil ich für mich das Gefühl habe, aber du wirst es besser beurteilen können, dass mehr drin gewesen wäre. Du hast bei Balingen in einer Saison mal 171 Tore erzielt und klar, da waren jetzt auch 67 Meter dabei, aber die muss man auch erstmal alle verwandeln. Das war in 31 Spielen, also eine sehr hohe Quote auch an Toren pro Spiel. Viele haben damals gesagt, du bist der kommende Linksaußen, vielleicht auch was die Nationalmannschaft angeht, bist dann nach Leipzig gegangen. Da war es okay. Nicht so überragend wie in Balingen, aber es war immer noch okay. Dann der Schritt nach Melsungen. War das falsch?
Ja, ich muss anders anfangen. Also bisher war es in meiner Karriere immer so, ich habe Minden unterschrieben, also meine erste Station, und dann wurde der Trainer ausgetauscht, als ich gekommen bin. Dann bin ich von Minden nach Balingen und nach 2 oder 3 Monaten wurde dort der Trainer ausgetauscht. Dann habe ich in Leipzig unterschrieben und 2 Monate später wurde Christian Prokop dann Nationaltrainer. Und dann wurde der dort ausgetauscht. Dann habe ich in Leipzig gespielt ein Jahr und habe bei der MT unterschrieben, komme dann zur MT und Herr Roth wird entlassen. Also bisher war es in meiner Karriere immer so, dort wo ich unterschrieben habe, wurde der Trainer eigentlich entlassen, kurze Zeit später. Und diese Saison in Leipzig war ja so, dass in der Hinrunde noch der André Haber Trainer war und ich dort auch in der Hinrunde gute Leistung oder sehr gute Leistung gebracht habe. Und dann kam ja der Michael Biegler als Trainer und da lief es am Anfang auch noch ganz gut. Und als dann die Anfrage aus Melsungen kam, haben wir uns da ein bisschen die Haare bekommen, weil das für ihn ein absolutes No-Go eigentlich war, darüber sich Gedanken zu machen. Ich habe die Sache halt ein bisschen anders gesehen und dann war ich eigentlich außen vor bei ihm. Der Schritt nach Melsungen, muss ich sagen, war absolut richtig. Wir konnten hier uns einiges aufbauen. Ich habe hier tolle Freunde kennengelernt. Sportlich natürlich haben wir es mal geschafft in die Europa League, sind da in der Vorrunde, glaube ich, rausgeflogen. Also so das Ziel international, das konnten wir uns bei der MT jetzt bisher noch nicht erfüllen. Letztes Jahr hätte es fast mit einem DHB-Pokal geklappt. Also auch alles positiv bisher. Nur dieser große Sprung oder dieser große Wurf, der fehlt allerdings.
Ich glaube, wenn ich jetzt frage, ob du irgendwas bereust, wirst du sagen, nein, weil du hast ja gerade auch relativ deutlich dargelegt, dass du dann auch wirklich Pech hattest, dass die Trainer immer kurz danach rausgeworfen wurden. Ich hoffe, der Homburger Trainer macht sich jetzt nicht gerade Gedanken, was mit ihm passiert in den nächsten Monaten, aber Spaß beiseite. Ja, wie soll ich es formulieren? Wenn du jetzt diesen Schritt dann machst, von der ersten Liga weg in die vierte, weißt du ja auch relativ deutlich, du wirst nie wieder in der ersten Liga spielen und du könntest, wenn du es wolltest, als Außen noch 10 Jahre in der ersten Liga spielen. Also du bist, ich habe es eben gesagt, 27 Jahre alt. Bist du dir dessen bewusst, was diese Entscheidung nach sich zieht?
Ja, und das bin ich mir durchaus bewusst. Also da haben wir uns auch, oder habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Gut, ich glaube, ja, die Tür ist noch nicht ganz zu. Ich habe eine Option, dass ich da, wenn ein Verein kommt, mir das Ganze überlegen kann. Und von daher bin ich immer noch offen für die erste Liga natürlich. Und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Wo es auch vielleicht mal mit dem TV Homburg hingeht, das weiß man noch nicht. Von daher freue ich mich eigentlich sehr, sehr auf diese Aufgabe.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Du könntest auch in der kommenden Saison dann in der Bundesliga spielen oder bezieht sich das dann erst auf die Zeit nach der ersten Spielzeit in Homburg?
Die Zeit nach der ersten Spielzeit in Homburg, genau.
Und weil du eben gesagt hast, es ist so, du hattest auch andere Optionen, deine Frau ist aber verbeamtet. Wie regelt ihr das dann überhaupt? Weil Homburg ist Saarland und nicht Hessen.
Ja, also meine Frau, die kommt auch aus dem Saarland und hat da den Wechselantrag gestellt, der auch zum Glück genehmigt wurde, weil ja, Lehrer werden zurzeit ja überall gesucht. Und mit ihrer Fächerkombination Mathe und Sport war das eigentlich gar kein Problem, dann ins Saarland zu wechseln. Nur sollte man den Wechsel halt nicht allzu oft machen, weil das auch hier und da dann Nachteile mit sich bringt. Ja, und so hat das jetzt ganz gut gepasst, diesen Schritt halt jetzt schon 4, 5 Jahre oder 6 Jahre schon früher zu gehen.
Also ich bin sehr gespannt. Ich höre so ein klein wenig raus, dass du vielleicht doch noch darauf spekulierst, irgendwann mal wieder in der ersten Liga zu spielen. Ich kann das absolut verstehen, denn die Zeit nach der Karriere ist deutlich länger als die Karriere selbst. Also wenn man sich da Gedanken macht und sich überlegt, welche Optionen man hat, dann ist das vielleicht einfach der richtige Schritt. Vielleicht aber, Yves, haben wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Eventuell, wenn du in 2 Jahren wieder in der Bundesliga auf der Platte stehst, dann werde ich mich nochmal bei dir melden. Es ist übrigens so gewesen, dass du am 28. November 2016 in Episode 128 schon mal bei mir zu Gast gewesen bist. Damals haben wir darüber gesprochen, warum du dich für deinen Wechsel zum SCDHFK Leipzig entschieden hast. Und ich kann mich noch erinnern, das Hauptargument war, Christian Prokop ist als Trainer von dir überzeugt. Also man kann nie wissen, wie es läuft im Sport und wie es kommt. Und deswegen, ja, mal sehen, ob wir noch irgendwann mal wieder in Zukunft miteinander plaudern werden. Herzlichen Dank für ein sehr, sehr offenes und ehrliches Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Und wer weitere Informationen zu diesem Podcast sucht, der findet sie auf den sozialen Kanälen bei facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für die aktuelle Folge. Nächste Woche hören wir uns selbstverständlich wieder. Macht's gut. Tschüss.